Herzlich willkommen bei der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Mein Name ist Heike Schiller. Ich bin Teil des Vorstands, die Vorsitzende des Vorstands der Heinrich-Böll-Stiftung in Baden-Württemberg und begrüße alle unsere Gäste von nah und fern zu unserer Reihe aus der Pandemie in die Zukunft radikal, mutig und alternativ. Eine Reihe, die wir aufgelegt haben, die jetzt bis September, in den September hinein laufen wird, wo wir verschiedene Themen, die in dieser Krise virulent sind, versuchen mit Menschen, die der Heinrich-Böll-Stiftung nahestehen und deren Expertise in den jeweiligen Thematiken aber eine weitaus übergeordnete ist. Also beim letzten Mal hatten wir Professor André Reichel zum Thema Neues Wirtschaften. Welche Chancen bietet eigentlich diese Pandemie? Wir haben heute Gabi Frenzer-Wolf da, die stellvertretende Vorsitzende des DGB und am 9. Juli Petra Olschowski, die Staatssekretärin für Kunst und Kultur in Baden-Württemberg. Und die anderen werden dann noch bekannt gegeben. Die Termine, die haben wir noch nicht sicher. Ich mag jetzt gerne für den ersten Moment eine ganz kurze Vorstellung von Gabriele Frenzer-Wolf machen. Die promovierte Juristin ist also stellvertretende Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes in Baden-Württemberg. Sie ist auch, was uns sehr freut, Mitglied der Heinrich-Böll-Stiftung in Baden-Württemberg und ist auch sonst vielfältig auf noch sozusagen ehrenamtlich engagiert, befasst sich mit dem Thema Pflege heute Morgen, gestern. Aber morgen erscheint uns doch der wichtigere Moment. Wir haben es nicht umsonst damit überschrieben, genug geklatscht. Die Menschen klatschen viel, aber sie klatschen nicht bei der Lufthansa, sondern die bezahlen sie. Die Pflege bleibt jetzt wieder im Hintergrund und das Interesse daran scheint gesamtgesellschaftlich auch nicht so zu sein, dass sich die Solidarität über das Klatschen hinaus ausweitet. Ich freue mich sehr, Gabi, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns eine Einführung zu machen. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion und die Situation der Pflege stellst du uns jetzt dar und am Ende klatschen wir dir und hoffen, dass wir die Pflege besser ausstatten können. Dankeschön.
Das sehen wir dann, ob ihr klatscht, alle, oder ob Sie klatschen. Erstmal danke dir, Heike, für die freundliche Einführung. Ich muss erstmal sagen, dass ich überhaupt nicht promoviert bin, sondern was? Einfach nur ein Examen gemacht habe. Aber ich finde, es reicht dann auch. Deswegen ist man trotzdem klug und weise. Ich bemühe mich jedenfalls. Und ich wollte erstmal was Grundsätzliches zu Beginn sagen. Ich meine, der Care-Sektor, das muss man sich mal klar machen. Das ist unser größter Wirtschaftszweig. Da ist natürlich nicht nur die Pflege drin, da ist auch Erziehung drin, da sind auch hauswirtschaftliche Dienstleistungen drin. Und man muss auch sehen, dass es allesamt frauentypische Berufe sind. Also der Frauenanteil in Deutschland in den medizinischen Berufen, der ist enorm hoch. Da ist auch der Rettungsdienst dabei, da sind viele Männer auch beschäftigt, aber trotzdem ist er in den medizinischen Berufen, liegt er bei über 84%, in der Kinderbetreuung sogar fast bei 90%. Also das sind wirklich frauentypische Berufe. Und ich meine, die DIW hat jetzt gerade im März, Ende März in der Studie festgestellt.
DIW, bitte erklären.
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung heißt es, glaube ich. Dass alle in allen systemrelevanten Berufen durchweg ein sehr, sehr hoher Frauenanteil vorhanden ist bei 70%. Also die 70% Frauen, die haben in der harten Zeit des Lockdowns die Gesellschaft am Laufen gehalten, aber sie genießen eine wirklich mangelnde Wertschätzung. Die Wertschätzung in diesen Berufen, und da gehört jetzt auch die Verkäuferin im Einzelhandel dazu beispielsweise, die ist wirklich total mau. Auch in der Pflege ist die Wertschätzung mau, das denkt man gar nicht. Trotz Klatschen und die Arbeitsbedingungen und der Lohn in diesen Berufen sind total durchschnittlich, obwohl die Anforderungen an diese Tätigkeiten enorm hoch sind. gibt ja inzwischen die Möglichkeit, mit arbeitswissenschaftlichen Methoden auch inhaltsverschiedene Tätigkeiten miteinander zu vergleichen und zu gucken, sind die denn gleichwertig oder nicht. Denn nach europäischem Recht müssen nicht nur gleiche Tätigkeiten gleich entlohnt werden, sondern auch gleichwertige Tätigkeiten gleich entlohnt werden. Und da haben wir, stellen wir fest, und es hat die Studie festgestellt, dass die Pflegefachkräfte in den Kliniken im Durchschnitt 19,25 € in der Stunde verdienen. Der Durchschnitt aller Berufe verdient 19,38 € in der Stunde. Also die sind unterm Durchschnitt, aber vergleichbar wären die Pflegefachkräfte eigentlich von den Anforderungen an ihre Tätigkeit mit der Gruppe der Elektroingenieure. Und die verdienen 30,74 €. Wir wissen das ja. Immer dann, wenn sehr viele Frauen in einer Berufsgruppe tätig sind, dann gehen die Löhne runter. Das hat man schon gesehen, ich sage jetzt mal, Sekretär. Sekretär war früher ein männerdominierter Beruf, sehr viel früher. War ein sehr hoch angesehener Beruf, war auch gut bezahlt. Man war dann sozusagen der Adlatus vom Chef und ist dann irgendwann mal vielleicht in seine Fußstapfen getreten. In dem Moment, in dem sehr viele Frauen diesen Beruf ergriffen haben, ging die Entlohnung im Sekretariatsbereich deutlich nach unten. Und das haben wir leider Gottes heute immer noch. Immer dann, wenn sehr viele Frauen in einem Bereich tätig sind, dann gehen die Löhne runter, anstatt nach oben. Im Bereich der Altenpflege haben wir einen Durchschnittslohn von 12,85 €. Die haben jetzt gerade seit gestern einen höheren Mindestlohn bekommen, einen gesetzlichen Mindestlohn für diese Berufsgruppe. Die bekommen jetzt die ungelernten Kräfte im Westen 11,60 € pro Stunde, 11,60 €. Und die Pflegefachkräfte in der Altenpflege bekommen 15 € in der Stunde. Da kann man, im Raum Stuttgart, im Speckgürtel drumherum, noch nicht mal die Biete davon bezahlen. Man muss aber auch sehen, dass die Armutsgefährdungsschwelle bei der Rente, die liegt bei 942 €. Das ist etwa das, was man in der Grundsicherung kriegt, plus noch die Kosten der Unterkunft dazu. Und wenn man heute 35 Jahre lang 18,51 € pro Stunde verdient, dann kommt man auf eine Alterssicherung in Höhe von 942 €. Da sind die weit davon entfernt. Wenn das Rentenniveau runtergeht, dann braucht man schon 21,18 € pro Stunde. Auf die Grundsicherung kommt man mit einem Stundenlohn von 14,68 €, wenn man 35 Jahre Beitrag bezahlt. Also ihr seht oder Sie sehen, dass man als Altenpflegekraft wirklich armselig dran ist im Alter. Man liegt unterhalb der Grundsicherung. Man kann sich so kein Auskommen im Alter erarbeiten, selbst wenn man das ganze Leben, selbst wenn man, wenn man 45 Jahre diesen Beruf ausübt. Das schaffen übrigens viele gar nicht. Dazu kommt, neben dem geringen Lohn, dass auch die Arbeitsbedingungen wirklich schlecht sind. In den Kliniken und in der Altenpflege sind die Kolleginnen total überlastet. Und zwar massiv. Es gibt eine Publikation von Verdi-Kolleginnen und Kollegen, die heißt Krankenhaus statt Fabrik. Die haben einen internationalen Vergleich zitiert. Man kann ja vergleichen, wie viele Patienten in einer Tagschicht von wie vielen eine Pflegekraft betreuen muss. Und da sind wir leider in Deutschland wirklich an allerhöchster Stelle. In Deutschland betreut im Durchschnitt eine Pflegekraft in der Tagschicht 13 Patienten und Patientinnen. In der Schweiz zum Vergleich sind es knapp 8, 7,9. In den Niederlanden sind es 7 Patienten, die durch eine Pflegekraft betreut werden. Und in Norwegen 5,4. Und da lässt sich leicht sehen, dass die Pflegekräfte in Deutschland wirklich deutlich, deutlich mehr zu tun haben. Und es ist zum Teil so grotesk, dass die Pflegekräfte in Deutschland die Grundregeln noch nicht mal einhalten können, die für eine gute Pflege erforderlich sind. Beispiel Hygiene. Die notwendige Hygiene setzt voraus, dass man bei einem Wechsel von einem Patienten zum anderen sich ordentlich die Hände wäscht. Gerade jetzt bei Corona ist das ja total wichtig. Die Kolleginnen und Kollegen haben 2017 einen Aktionstag gemacht und haben gesagt, so, wir wollen mal gucken, was passiert, wenn wir uns an die Hygieneregeln halten und wirklich immer standardgemäß ganz streng nach der Vorschrift uns die Hände waschen. Und es hat wirklich in eine Katastrophe geführt. Es gab einen enormen Arbeitsstau. Es konnte niemand mehr ans Telefon gehen. Das Essen für die Patienten kam zu spät und in vielen Kliniken musste dieser Aktionstag abgebrochen werden, weil sonst die Patienten enorm drunter hätten leiden müssen. Leider konnte man überhaupt keine Details von dieser Aktion veröffentlichen, weil es Kolleginnen gegeben hat, die ihren Arbeitgeber in den Kliniken auf die Folgen hingewiesen haben und erklärt haben in der Überlastungsanzeige, ich schaffe es nicht mehr, mir ordentlich die Hände zu waschen, weil sonst kann ich meine Arbeit überhaupt nicht mehr vernünftig erledigen. Die haben dann eine Abmahnung kassiert und deswegen hat man die Details dieser Ergebnisse dieses Aktionstags nicht veröffentlichen können. Was wir aber wissen ist, dass es im Durchschnitt 2 Stunden pro Tag gekostet hat, so zu verfahren, wie man muss eigentlich. Und je mehr Patienten die Kolleginnen betreuen mussten, desto länger hat es auch gebraucht an Zeit. Der DGB macht regelmäßig Umfragen, das nennt sich DGB-Index Gute Arbeit, um zu gucken, wie es den Leuten in der Arbeit überhaupt geht. Und in einem DGB-Index hat man auch ganz deutlich den Fokus auf den Bereich der Pflege gelegt. Und es ist festgestellt worden, dass die oft auf Pausen verzichten, also auf eigene Rechte verzichten, um für die Patienten da zu sein. Es sind aber nicht nur Pausen, auf die sie verzichten. Manchmal kommen die noch nicht mal mehr zum Essen oder gar zum Trinken während der Schicht. Sie springen regelmäßig ein an freien Tagen. Das heißt, es ist häufig gar nicht mehr kalkulierbar, dass man seine freien Tage tatsächlich nutzen kann, weil wenn jemand krank wird und die Personaldecke ist so dünn, dann muss man wieder auf seinen freien Tag verzichten und trotzdem eine Schicht machen. Überstunden und Mehrarbeit sind die Regel, nicht die Ausnahme. Und es gibt kaum Zeit, um Auszubildende anzuleiten. Die Kolleginnen und Kollegen, die erledigen im Laufschritt das Allernötigste. Und es betrifft 80% in der Krankenpflege und 69% in der Altenpflege. Fast die Hälfte schaffen ihr Arbeitspensum überhaupt nur, wenn sie Abstriche bei der Qualität machen. Und das bekommen dann die Patienten und die Patientinnen dann zu spüren. Und ich finde auch sehr erschreckend, dass nur ein knappes Viertel überhaupt sich vorstellen kann, den Beruf bis zur Rente überhaupt auszuüben. Die meisten, nämlich fast 3/4, denken, das schaffen sie auf gar keinen Fall. Das finde ich total erschreckend. Es hat eine Studie im Auftrag der Böckler Stiftung gegeben von Professor Michael Simon, der 2018 festgestellt hat, dass wir in Deutschland 100.000 Vollzeitkräfte in der Pflege mehr brauchen. Das ist eine richtige Menge und damit sind Stellen gemeint. Also Stellen, die es heute nicht gibt, die eingerichtet werden müssten und dafür müsste man natürlich auch die Leute finden. Bis vor wenigen Wochen hat es keine Personalbemessung gegeben. Es gab keine Regel, wie viele Pflegekräfte müssen pro Patient da sein, wie viele Pflegekräfte muss eine Klinik überhaupt haben, wie viele Pflegekräfte muss ein Altenheim haben. Es gab überhaupt keine Regel. Man konnte das wirklich nach unten fahren, ohne Ende. Jetzt haben wir eine Personalbemessung, die im Augenblick gilt, aber die ist so gestaltet, dass sie möglichst niemandem wehtut. Das heißt, es ist der Status quo, den wir jetzt haben, der ist jetzt festgezurrt worden. Wir haben jetzt eine Personalbemessung, mit denen alle möglichst zurechtkommen können. Das heißt, es hat keine Verbesserung gegeben, sondern es ist der Status quo mehr oder weniger festgeschrieben worden. Und da hat jetzt, sage ich mal, die Corona-Krise noch was obendrauf gesetzt. Die Arbeitszeit, die den Kolleginnen und Kollegen abgefordert werden kann, die ist erhöht worden in dieser Zeit, nämlich auf 12 Stunden am Tag und auf maximal 60 Stunden in der Woche im Gesundheits- und Sozialwesen. In der Folge bleibt natürlich die Zuwendung für die Patienten auf der Strecke. Das ist vollkommen klar. Und für die meisten Pflegekräfte ist das aber die Motivation, überhaupt in diesen Beruf zu gehen. Die wollen sich um die Leute kümmern. Das können sie aber aktuell bei den Bedingungen, die da herrschen, überhaupt nicht. Und es führt leider Gottes dazu, dass sehr viele sich aus dem Beruf verabschieden. Viele gehen ganz raus. Andere sagen, ich kann das überhaupt nur noch in Teilzeit ausüben und bewältigen. Und das verschärft am Ende natürlich den Personalmangel total. Wenn wir Leute verlieren, die den Beruf gelernt haben, die ausgebildete Fachkräfte sind, oder Fachkräfte haben, die nur noch in Teilzeit arbeiten können, weil sie es sonst gar nicht mehr aushalten, dann haben wir ein Personalproblem, das wir nicht mehr lösen können. Man kann das gut daran erkennen, wie die Vakanzzeit aussieht. Das heißt, die Zeit, in der eine Stelle ausgeschrieben wird, bis sie dann tatsächlich besetzt ist. In der Krankenpflege war das 2013 so, dass es im Durchschnitt 118 Tage gedauert hat, bis eine Stelle besetzt werden konnte. 5 Jahre später, nämlich vor 2 Jahren, hat es schon 158 Tage gedauert, bis eine Stelle wieder besetzt werden konnte. In der Altenpflege hat es 2013 142 Tage gedauert, bis eine Stelle wieder besetzt werden konnte. 2018 dann schon fast 200 Tage, nämlich genau 196 Tage. Das ist eine ganze Menge. Der Befund ist, finde ich, eine ziemliche Katastrophe für unsere Gesellschaft, weil wir wollen ja, dass die Leute gut versorgt werden. Und mir als Gewerkschafterin ist es natürlich auch wichtig, dass die Leute, die das tun, dass die das zu guten Bedingungen machen können, dass die da nicht krank werden dadurch und dass die auch gesund diese Tätigkeit bis ins hohe Alter, bis ins Alter ausüben können, bis sie dann in Rente gehen können. Jetzt fragen sich bestimmt viele, warum ist das denn so? Was ist denn da die Ursache? Und jetzt komme ich mal auf den Bereich der Kliniken zu sprechen, aber vielleicht ganz grundsätzlich, die Systeme, über die wir heute sprechen, die sind beide völlig unterfinanziert. Im Klinikbereich ist es so, da gibt es 2 Finanzierungsstränge. Von Bundesseite kommen die Betriebskosten. Die werden finanziert über die Fallpauschalen, die sogenannten DRGs. Vielleicht hat der eine oder die andere diesen Begriff schon mal gehört. Das sind die Fallpauschalen, die pro Diagnose eines Patienten vom Bund an die Kliniken bezahlt werden. Die sind dazu da, die Betriebskosten der Kliniken zu finanzieren. Die Kliniken haben aber auch Investitionen zu tätigen. Die finanziert das Land. Das Land finanziert die Investitionskosten. Und das ist immer wichtiger geworden, weil da geht es jetzt nicht nur um die Hotelqualität einer Klinik. Ich meine, klar, heute will niemand mehr in einem 6-Bett-Zimmer liegen. Ups. Es will niemand mehr in einem 6-Bett-Zimmer liegen. Das muss schon ein 2-Bett-Zimmer möglichst sein, aber es geht da auch um Medizintechnik, es geht um Neubauten und Renovierungen. Man kann sagen, im Durchschnitt soll Der Investitionskosten liegt etwa bei 9% der Gesamtkosten, des Gesamtumsatzes einer Klinik. Und wir haben in Deutschland ein IST von 3,3% der Gesamtkosten. Das heißt, die Investitionskosten, die die Kliniken erbringen werden oder müssen, die werden auch nicht ausfinanziert. Wenn jetzt beide Finanzierungsstränge nicht auskömmlich sind, dann hat es ganz harte Folgen. Denn man kann nicht auf Investitionen verzichten, weil sonst kommen keine Patienten mehr. Heute müssen die Medizintechnik muss da sein. Es muss der Hotelstandard muss okay sein, sonst bleiben die Patienten weg. Man kann aber auch als Klinik keine Patienten abweisen. Denn jeder neue Patient bringt neuen Erlös, weil die bringen wieder eine Diagnose, dann gibt es wieder eine Fallpauschale, das sind Einnahmen, auf die kann man nicht verzichten. Die frühere Entlassung von Patienten war über eine lange Strecke eine Möglichkeit, der Kliniken sich zu entlasten. Aber das kann man nicht zu weit treiben. Man kann die Patienten nicht blutig nach Hause schicken. Da ist irgendwann mal ein Ende der Fahnenstange erreicht. Und die harte betriebswirtschaftliche Logik sagt, dann kann man nur noch an den Pflegekräften sparen. Und zwar an der Anzahl der Pflegekräfte. Und man steigert ganz massiv ihre Belastung. Das ist die einzige Möglichkeit, wie die Kliniken sich aus dieser Klemme befreien können. Und dazu kommt dann in den privaten Kliniken, Kelios, Sana und wie sie alle heißen, die müssen ja nicht nur eine schwarze Null schaffen, sondern die müssen davon auch noch irgendwie einen Gewinn erwirtschaften für ihre Anteilseigner. Das sind richtig harte Voraussetzungen und das konnte so einfach nicht weitergehen. Das hat auch der Gesetzgeber gesehen, dass es so nicht mehr funktioniert. Und wir haben jetzt seit kurzem mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz die alte Pflegepersonalregelung vorerst wieder eingeführt. Damit wird werden die Pflegekräfte wieder komplett rausgerechnet aus diesem System der zwei Finanzierungsstränge und sie werden nach dem Selbstkostenprinzip vom Bund abgerechnet. Das ist mal ein ganz arg wichtiger Schritt. Ob das dabei bleiben wird, das ist noch völlig offen. Da wird noch gestritten und noch verhandelt. Aber fürs Erste ist jetzt erstmal diese Rutschbahn nach unten erstmal gestoppt. In der Altenpflege ist die Finanzierung ebenso unzureichend. Was wir da brauchen, ist eine Pflegevollversicherung für alle Bürgerinnen und Bürger. Wir wissen alle, dass die Pflegeversicherung, die wir haben, nur einen Teil der Pflegekosten trägt. Und das gibt natürlich genauso viel Druck in das System wie bei der Krankenpflege. Also der Befund ist wirklich, ich finde, ziemlich entsetzlich. Und was muss sich jetzt ändern? Wir brauchen in der Pflege mehr Personal und wir brauchen realistische gesetzliche Vorgaben zur Personalbemessung. Also die Personalbemessung darf sich nicht an dem orientieren, was wir jetzt haben an Pflegekräften, sondern sie muss sich natürlich an dem orientieren, was man realistisch für die Menge der zu Pflegenden auch an Personal braucht, damit die ihre Arbeit ordentlich tun können, damit sie nicht dabei auch noch krank werden oder aus dem Beruf rausgehen. Und es muss natürlich für die Pflegenden, für die zu Pflegenden passen. Beim Bund liegen jetzt Konzepte vor. Das haben zum Beispiel Verdi gemeinsam mit dem Deutschen Pflegerat und mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft in einem wissenschaftlich fundierten Verfahren ein Konzept zur einheitlichen Pflegebemessung in den Pflegeeinrichtungen erarbeitet und dem Gesetzgeber vorgelegt. Es ist die Selbstverwaltung der Krankenkassen mit sowas beauftragt worden. Die haben auch ein Konzept vorgelegt. Also es ist nicht so, als ob es keine Ideen dafür gäbe. Aber bis jetzt haben sich noch keine politischen Mehrheiten gefunden, die sowas umgesetzt hätten. Was wir auch brauchen, und ich finde das jetzt als Kollegin auch ganz arg wichtig, ist eine wirkliche Aufwertung dieser Berufe und zwar auch eine nachhaltige Aufwertung dieser Berufe. Das sind ja wirklich ganz herausfordernde Tätigkeiten, die die Kolleginnen haben. Die müssen mit Schmerz, mit Tod umgehen. Die müssen auch eine lange Ausbildung machen, um diesen Beruf ausüben zu können. Und der hat hohe Anforderungen. Und das muss auch, finde ich, ordentlich bezahlt werden. Das kann man nicht mit so einem Taschengeld abspeisen. Man muss von diesem Beruf sich ordentlich ernähren können. Man muss seine Miete bezahlen können. Und man muss auch im Alter davon ein vernünftiges Auskommen erzielen können. Das ist leider heute noch nicht der Fall. Was wir weiter brauchen, ist eine Ablösung dieses Finanzierungssystems im Bereich der Kliniken. Das habe ich eben geschildert mit den Fallpauschalen. Wir brauchen eine bedarfsgerechte Finanzierung. Ich kann nachvollziehen, dass dem Gesetzgeber daran gelegen ist, die Kosten nicht ausufern zu lassen. Das kann ich verstehen. Aber man kann die Finanzierung nicht so gestalten, dass am Ende die Patienten und die Pflegekräfte so massiv darunter leiden. Das haben wir jetzt über Jahre feststellen müssen. Es hat sich überhaupt nichts gebessert. Dieses System, dieses Finanzierungssystem ist verheerend und das muss abgelöst werden. Wir brauchen höhere Krankenhausinvestitionen. Die Finanzierung muss bedarfsgerecht gestaltet werden durch die Länder. Und wir brauchen insgesamt einen besseren Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Pflegekräfte, weil danach wird überhaupt nicht geguckt, ob die da gut damit auskommen können. Die Corona-Krise hat, finde ich, wie in einem Brennglas gezeigt, was hilft. Also da wurden ja die elektiven Behandlungen, das heißt die geplanten Operationen, die wurden ja heruntergefahren. Und das hat dazu geführt, dass vor der ersten Welle in den Kliniken erstmals wieder genug Zeit für eine ordentliche Pflege zur Verfügung gestanden hat. Und das hatte wiederum zur Folge, dass bei den Pflegekräften die Krankheitsquote unter den Branchendurchschnitt gesunken ist. Das ist doch richtig gut, ne? Also das kann man in harten Zahlen wirklich sagen. Und man kann, finde es ganz interessant, dass in den psychiatrischen Kliniken die Übergriffe und die Verletzungen bei den Pflegekräften auf die Hälfte gesunken sind. Da wurde nämlich auch die Belegung auf 80% abgesenkt. Das heißt, wenn sich die Pflegekräfte wieder um ihre Patienten kümmern können, dann werden die ruhiger und dann geht auch weniger schief. Und ein Absinken um die Hälfte finde ich wirklich knackig. Ich will aber auch sagen, was nicht hilft. Die Landesregierung plant die Einrichtung einer Pflegekammer. In Baden-Württemberg, in anderen Bundesländern gibt es die schon, in Rheinland-Pfalz, in Schleswig-Holstein und Niedersachsen hat man die auch gesetzlich geregelt und da gibt es überall richtig Stress. Und ich sage, das nützt den Pflegekräften überhaupt nichts. Es gibt ja die Vorstellung von manchen, damit wird man eine Aufwertung erreichen können oder die Arbeitsbedingungen könnte man verbessern. Aber das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck einer Pflegekammer. Die Pflegekammer hat ja ganz andere Aufgaben. Man kennt es aus den anderen Kammerberufen, dass die Kammern dazu zuständig sind, Berufsordnungen aufzustellen. Also wie muss ein Beruf erledigt werden, sodass er ordentlich erledigt ist, sodass er richtig berufsgerecht erledigt wird. Und das dient letzten Endes dazu, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Eine Aufgabe der Pflegekammer wäre, die Bürgerinnen und Bürger vor unsachgemäßer Pflege zu schützen. Man kennt es aus den bisherigen Kammernberufen. Das sind aber überwiegend freie Berufe. Ursprünglich war das nur im Handwerk der Fall. Dann kamen andere freie Berufe dazu, wie Ärzte, wie Apotheker, wie Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Und da funktioniert es auch. Denn ich war ja selber Kammermitglied, ich war mal Rechtsanwältin. Da ist man dann auch bei einem Berufsträger angestellt. Und wenn ich verpflichtet bin, Fortbildungen zu besuchen als Berufsträgerin durch meine Kammer, dann muss mich der Rechtsanwalt, bei dem ich angestellt bin, muss mich dafür auch freistellen und er muss mir ermöglichen, diese Fortbildungen auch zu besuchen. Das ist aber bei den Pflegekräften was ganz anderes. Die Pflegekräfte sind zu 99% nicht frei, sondern abhängig beschäftigt. In Kliniken, in Altenpflegeeinrichtungen. Und bei ihnen ist es nicht so, dass ein Berufsträger Chef ist und verpflichtet ist, ihnen Freistellung zu ermöglichen, um Fortbildungen zu besuchen, die ihnen eine Berufsordnung vorschreibt. Sondern die müssen dann im Zweifel Urlaub nehmen und sie müssen die Fortbildung auch selber finanzieren. Da kümmert sich ja niemand drum. Also es kann schon von daher nicht funktionieren. Die berufsstandesgemäße Pflege, und ich glaube, das habe ich vorhin eindringlich dargestellt, die liegt ja im Interesse der Pflegekräfte auch. Aber es sind ja die Verhältnisse, die es ihnen nicht erlauben, die Pflege auch berufsfachlich und berufsstandesgemäß, im Moment gibt es noch nicht, durchzuführen, sondern es sind die Verhältnisse, die ihnen nicht erlauben, ihren Beruf ordentlich auszuüben. Mit einer Berufsordnung wird die Verantwortung aber allein auf die Schultern der Pflegekräfte gelegt. Und sie haben überhaupt nicht die Möglichkeit, an den Verhältnissen irgendwas zu ändern. Das, finde ich, ist ein riesen Konstruktionsfehler. Und letzten Endes werden bislang staatliche Aufgaben auf die Pflegekräfte übertragen und auf die Pflegekammern. Nämlich die Vertretung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger, die nimmt dann die Kammer wahr. Bislang war das eine öffentliche Aufgabe. Und das sollen dann auch die Pflegekräfte noch bezahlen. Die müssen nämlich einen Beitrag bezahlen für die Pflegekammer. Damit entlastet sich der Staat von der Aufgabe, er entlastet sich von der Finanzierung, bürdet die Finanzierung den Pflegekräften auf. Und die Pflegekräfte sind dann am Ende Dienerinnen zweier Herren, nämlich doppelt fremdbestimmt, zum einen durch die Arbeitgeber, zum anderen durch die Pflegekammern, müssen das dann auch selber finanzieren. Ich finde, das geht nicht. Und es ändert vor allen Dingen nichts an den Verhältnissen. Und für die Änderung der Verhältnisse ist die Politik zuständig, was die Finanzierung anbelangt, und sind die Arbeitgeber zuständig, was die Arbeitsbedingungen anbelangt. Und ich will auch nochmal klar sagen, die Arbeitsbedingungen, nämlich die Entlohnung und wie die Arbeit ausgestaltet wird, das können nur die Tarifpartner regeln. Das sind die Arbeitgeberverbände gemeinsam mit den Gewerkschaften. Die können das aushandeln. Eine Pflegekammer ist dazu überhaupt nicht in der Lage, auch rechtlich nicht. Die hat die Möglichkeit nicht. So, das wäre jetzt mal von mir ein Überblick über die Lage, über die Möglichkeiten, die es gibt. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt auf die Fragen und auf die Anmerkungen.
Ja, Gabriele Frenzer-Wolf, das war jetzt doch der Knaller. Ich spare jetzt seit 30 Jahren darauf, ins betreute Wohnen und später in eine gepflegte Pflege zu kommen. Ich glaube, ich werde doch nicht alt. Also so hört sich das für mich an. Krank werden sollte man auch nicht, wenn man niemand hat, der dann ins Krankenhaus kommt und einem den Verband wechselt im Zweifel. Also das klingt alles nicht sehr zufriedenstellend. Und ich finde schon auch, also dass die Gesellschaft und die Politik da durchaus, ich glaube es nicht anders sagen zu können, in den letzten Jahrzehnten versagt haben, dass Frauenberufe halt als Frauenberufe bewertet werden und dass die Systemrelevanz, wobei man sich über den Begriff der Systemrelevanz ohnehin streiten kann, aber dass die doch jetzt 2 Monate lang hochgehaltene Systemrelevanz eigentlich gar keine ist, weil wer krank ist und wer alt ist, ist eigentlich nicht systemrelevant. Also sind diese Berufe, dienen ja zur Ausleitung aus den Sozialversicherungssystemen, damit man da wieder frei hat. Aber wir haben ja eine Situation, wo die Demografie jetzt zuschlägt und wo das immer mehr werden. Ich fürchte, dass 100.000 mehr Pflegekräfte, wie es jetzt eingefordert wird, erstens auf dem Markt gar nicht zu finden sind. Wir finden ja auch keine Kindergärtnerinnen und keine Erzieherinnen und Erzieher mehr, sondern was ich erlebe in meinem Umfeld, ist, dass unglaublich tolle Menschen, die vor 5 Jahren als Flüchtlinge hier angekommen sind, die Pflege übernehmen, in schrecklichen Wohnungen wohnen und dann die Hälfte des Geldes zusammensparen, damit sie den Rest ihrer Familie eines Tages nachholen können, die alle aus Berufen kommen, die mit Pflege gar nichts zu tun haben, das aber aus einer Haltung rausmachen, die uns tatsächlich auch ein bisschen fremd ist. Die nachhaltige Aufwertung, da geht es mir jetzt eigentlich darum, wie kriegen wir eigentlich eine nachhaltige Aufwertung dieser Berufe hin, die brennglasmäßig, wie du es formuliert hast, 2 Monate lang tatsächlich so wichtig waren, dass wir ohne sie möglicherweise viele Menschen nicht hätten überleben können und ohne sie auch nicht hätten aufbauen können, eine dieses krisenhafte System, dass alle Menschen, die sich anstecken, auch versorgt werden können. Und insofern stellen sich mir natürlich 3,5 Millionen Fragen, aber mir geht es um die Frage, wie kriegt man eine nachhaltige Aufwertung hin? Und dann würde ich mich auch freuen, wenn sich die Teilnehmenden noch mit Fragen im Chat einschalten würden, weil das Referat hat ja durchaus viele, viele, viele Fragen aufgemacht. Gabi? Mich? Hallo?
Ich musste mich eben erstmal wieder entstummeln. Okay. Du kannst mich hören jetzt?
Ja.
Wenn noch keine Fragen sind, gehe ich gern darauf ein, was du gesagt hast. Wie kann man für eine nachhaltige Aufwertung dieser Tätigkeiten sorgen? Ich habe ja eben schon gesagt, das ist Aufgabe der Tarifparteien. Ich sage jetzt mal, die Gewerkschaften, die da mit den Arbeitgeberverbänden in Verhandlungen gehen, die sind nur so stark wie die Mitglieder, die hinter ihnen stehen. Und es geht um die Anzahl der Mitglieder, denn es geht am Ende in Tarifauseinandersetzungen auch immer um die Frage, bin ich in der Lage, in einem Arbeitskampf auch was durchzusetzen. Nur dann ist man wirklich stark in Verhandlungen und kann gute Ergebnisse erzielen. In sehr vielen Frauenberufen ist es lange nicht üblich gewesen, dass die Frauen Gewerkschaftsmitglieder geworden sind und für ihre eigenen Interessen eingetreten sind. Das war normal, sage ich jetzt mal, bei den Müllwerkern, dass die für ihre Interessen eingetreten sind. Und die haben auch wirklich ganz gut was hingekriegt für ihre Berufsgruppe. Aber das war eben in den frauentypischen Berufen nicht so der Fall. Wir haben das aber in Verdi spätestens 2009 in dem großen Streik der Erzieherinnen, es gab ja dann später nochmal einen weiteren, gesehen, dass das auch in den frauentypischen Berufen geht. Und die haben für sich ganz gut was hingekriegt und ganz gut was durchsetzen können. Und es hilft nichts, die Frauen in diesen Berufsgruppen können nicht damit rechnen, dass irgendjemand ihnen die Kohlen aus dem Feuer holt. Sondern sie müssen für ihre eigenen Interessen selber eintreten, sie müssen sich organisieren und sie müssen sich das auch selber erkämpfen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man die Arbeitsbedingungen in diesen Berufen verbessern kann.
Das kann auch in der Pflege gelingen. Ich mache jetzt zwei Beispiele. Die Tarifrunde bei den Uniklinika, die haben es geschafft, dass sie nicht nur eine Erfahrungsstufe nach oben gerutscht sind, alle in der Bezahlung, sondern sie haben auch dafür gesorgt, dass sie 200 Euro nochmal oben drauf kriegen. Die letzte Tarifrunde im Tarifvertrag der Länder, das betraf dann die Kolleginnen in der Psychiatrie. Da haben es die Pflegekräfte hingekriegt, dass sie zwischen 130 und 150 Euro obendrauf kriegen im letzten Jahr. Und wir gehen jetzt in die Tarifrunde für die Kommunen, Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes für die Kommunen. Da fallen die ganzen kommunalen Krankenhäuser drunter. Und das wird eine wirklich schwierige Tarifrunde, weil klar ist, den Kommunen geht es nicht so furchtbar gut. Gerade die haben zu kämpfen mit sinkenden Gewerbesteuereinnahmen. Und die werden nicht bereitwillig mehr Geld für ihre Pflegekräfte rausrücken, weil ich habe ja vorhin die Finanzierungssituation der kommunalen Kliniken oder der Kliniken überhaupt dargestellt. Da leiden auch alle kommunalen Kliniken drunter. Es gibt zu wenig Geld für die einzelnen Fallpauschalen, also für die Betriebskosten. Es gibt zu wenig Geld für die Investitionen. Und die kommunalen Kliniken, die sind allesamt in den roten Zahlen. Wir haben wenig Lust, den Pflegekräften jetzt nochmal eine Schippe obendrauf zu legen. Die Kolleginnen in der Altenpflege, die haben ja jetzt eine Prämie gekriegt von 1500 Euro durch den Bund. Aber die Kolleginnen und Kollegen, ein paar einzelne Männer gibt es ja da schon auch, in der Krankenpflege, die haben in der Regel keine Prämie gekriegt. Das finde ich schon bemerkenswert, dass man die überhaupt nicht bedacht hat, denn die haben sich wirklich auch ein Bein ausgerissen in dieser Zeit. Ich habe die Veränderung bei den Arbeitszeiten ja vorhin geschildert. Aber nochmal, die Aufwertung kriegen wir nur dann hin, wenn die Kolleginnen sich organisieren, wenn sie sich zusammenschließen und für ihre Rechte auch eintreten. Das kann ihnen niemand abnehmen.
Ja, vielen Dank. Es ist jetzt noch eine Frage von der Christa Zöllner-Haberbusch da, die sagt, wir haben jetzt seit 30 Jahren Pflegewissenschaft. Warum führt das immer noch nicht zur Aufwertung? Und ich würde die Frage gerne noch ergänzen. Wie hoch ist denn der Anteil der kirchlichen Träger, die ja jenseits aller anderen Verhandlungsmöglichkeiten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finanzieren? Und wie ist da das Verhältnis von Einkommen und Barmherzigkeit, um das mal so ganz trocken zu formulieren? Weil ich glaube, es hat relativ viele kirchliche Träger im Altenpflegebereich. Mir ist auch nicht klar, warum die Pflege in den Krankenhäusern, die ja nun für Corona beklatscht wurde, nicht nur die Altenpflege, überhaupt nichts kriegt. Wie ist diese Entscheidung zustande gekommen? Das sind drei Fragen, aber du hast schon verstanden, oder?
Das sind drei Fragen. Guck mal, die erste ist mir jetzt gerade ein bisschen rausgerutscht. Kannst du die nochmal kurz wiederholen?
Die erste Frage war, dass die Christa Zöllner-Haberbusch nachfragte, dass wir seit 30 Jahren eine Pflegewissenschaft haben und warum das überhaupt keine Auswirkungen hat, warum das nicht zur Aufwertung führt. Und ich habe dem angeschlossen, dass ja auch sehr viele Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft sind, die ja völlig außen vor stehen mit Verhandlungen mit sozusagen gesellschaftlichen Kräften gemeinsam, wie jetzt beispielsweise mit euch. Und gibt es überhaupt jenseits des DGB eine Möglichkeit, sich zu organisieren, beziehungsweise mit den Arbeitgebern, beziehungsweise mit den Trägern in Kontakt zu treten, dass sich da was bessert? Und auch die Frage natürlich, wie kriege ich eigentlich eine Gesellschaft hin, dass die das mehr würdigt. Das ist das Gleiche wie mit den Hebammen. Ohne Hebammen kriegen wir einfach keine gescheiten Kinder auf die Welt.
Also ich glaube, wir haben kein Erkenntnisproblem. Das zum Thema Pflegewissenschaft seit 30 Jahren. Wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir wissen ja, wie wichtig Pflege ist und wie hoch die Anforderungen an gute Pflege sind. Was für Patienten gut ist, das wissen wir alles. Wir haben ein Umsetzungsproblem und wir haben vor allen Dingen ein Finanzierungsproblem. Das würde ja bedeuten, wenn wir das auskömmlich finanzieren, dass die Kosten für die Pflege, für medizinische Behandlung in Krankenhäusern, dass die Kosten für die Altenpflege auch steigen. Das hätte wiederum zur Folge, dass wir alle und auch die Arbeitgeber höhere Sozialversicherungsbeiträge bezahlen müssten, um das Ganze finanzieren können, sodass das für alle in Ordnung ist und für alle gut ist. Und da gibt es natürlich heftige Widerstände dagegen. Also es geht nicht darum, dass wir es nicht wissen, sondern es geht darum, dass es nicht umgesetzt werden soll und dass es da sehr, sehr große Widerstände dagegen gibt. Und um diese Widerstände zu überwinden, muss man sich dagegen einsetzen. Man muss was dagegen tun. Und du hast gefragt nach anderen Möglichkeiten, sich zu organisieren. Es gibt natürlich auch Berufsverbände in der Pflege. Nur wüsste ich jetzt keine, aber da kann ich mich auch täuschen, da bin ich jetzt nicht so drin. Die Tarifpartei ist aber die große Tarifpartei in der Pflege, das ist die Verdi. Da sind sehr viele Pflegekräfte organisiert. Der DGB schließt ja in der Regel selber keine Tarifverträge ab. Das ist die Sache der Einzelgewerkschaften. Und die verhandeln Tarifverträge und an denen orientieren sich beispielsweise auch die kirchlichen Träger. Die bezahlen ihre Pflegekräfte in der Regel nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst, die Verdi abgeschlossen hat. Allerdings ohne selber Tarifpartei zu sein, das finde ich ganz schwierig. Ich finde es nicht in Ordnung, denn wenn die Kirchen nicht, sage ich jetzt mal, im Verkündungsbereich unterwegs sind, sondern wirtschaftliche Unternehmen betreiben, dann sollen sie sich aus meiner Sicht auch tatsächlich an die Spielregeln halten und nicht ihr kirchliches Arbeitsrecht spielen, aber das jetzt wirklich hier nur am Rande. Die privaten Kliniken, mit denen müssen dann Einzeltarifverträge geschlossen werden. Und die gibt es zum Teil, aber eben nicht überall. In der Altenpflege haben wir da ein ganz schwieriges Bild, weil wir haben ja sehr, sehr viele kleine Pflegeeinrichtungen, die privat betrieben werden und die überhaupt nicht tarifgebunden sind. Da sind sehr, sehr viele Altenpflegerinnen und Altenpfleger beschäftigt, die Arbeitsbedingungen sind überhaupt nicht tariflich geregelt in diesen Bereichen. Und für die ist beispielsweise der Mindestlohn, von dem ich vorhin gesprochen habe, der jetzt seit gestern ein wenig erhöht worden ist. Und ich finde, also wirklich, das ist unterhalb der Armutsschwelle, was da bezahlt werden muss. Das ist sozusagen das Netz nach unten. Drunter kann man nicht gehen. Und in vielen Fällen wird auch nicht wirklich erheblich mehr bezahlt. Du hast vorhin einen Punkt angesprochen, das ist, wir finden ja keine Pflegekräfte, auch wenn wir jetzt 100.000 brauchen, um eine ordentliche Pflege zu machen. Aber ich sage jetzt mal, ich bin überzeugt, dass das motivieren könnte, dass es viele motivieren könnte, die sich aus dem Beruf verabschiedet haben, wieder zurückzukehren. Dass es viele Pflegekräfte motivieren könnte, die ihre Arbeitszeit reduziert haben, weil sie es nicht mehr aushalten, ihre Arbeitszeit wieder aufzustocken. Und vor allen Dingen fällt es doch dann leichter, junge Menschen zu motivieren, diesen Beruf zu ergreifen. Denn es gibt viele, die gerne mit Menschen zu tun haben, die gerne Menschen helfen wollen. Das sind häufiger die Frauen, als es die jungen Männer sind, die solche Berufe ergreifen wollen. Aber wenn man dann erwarten kann, dass ich diesen Beruf auch wirklich mit Freude ausüben kann und nicht nur gehetzt ausüben muss, dann bin ich doch motivierter, diesen Beruf zu ergreifen, diesen Beruf erlernen zu wollen. Und ich glaube, dass das der einzige Weg ist, wie wir das lösen können.
Also ich finde das, was du uns da erzählst, das ist schmerzhaft, dass eine Gesellschaft das nicht hinkriegt, dass wir ja nicht geringe Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, dass auch das Thema, was ja auch die Rente angeht und so weiter, aber das brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen, aber all dieses sind ja Momente, sagen wir es mal so, der Neoliberalismus haut uns eigentlich eine gesellschaftliche Struktur zusammen, die den Zusammenhalt stärkt, und die Menschen brauchen aber Hilfe und Pflege, weil die familiären, weil die dörflichen Strukturen, also weil die sozusagen die Strukturen, in denen wir leben, lassen ja nicht mehr zu, dass wir das in der Gemeinschaft lösen. Und dieser Zusammenhalt, der da auseinanderbricht, das macht mir schon große Sorgen. Und Christa Zöllner-Haberbusch formuliert dann, dass sie das eigentlich erwartet, dass sozusagen die Pflege durch die Pflegewissenschaften einen anderen Status erhält. Aber ganz offensichtlich scheint es auch nicht weiterzuhelfen. Und ich muss offen gestehen, ich weiß noch nicht einmal, was die Pflegewissenschaft tatsächlich tut. Kannst du uns da mal aufklären, Gabi, was da gemacht wird? Weil das wäre vielleicht dann auch hilfreich, weil wir da jetzt die zweite Frage zu dem Thema haben. Mikro.
Ah, jetzt. Da kann ich nicht wirklich was dazu sagen. Da bin ich wirklich nicht firm drin. Vielleicht kann uns die Christa Zöllner darüber aufklären. Ich stelle mir vor, dass es darum geht, wie muss denn gute Pflege aussehen? Ja, inhaltlich. Also welche Anforderungen stellt es an Pflegekräfte? Was müssen die denn tatsächlich tun, dass es um solche Dinge geht? Aber es geht da, vermute ich mal, nicht um Finanzierung der Pflege. Und das ist das Problem, das wir im Moment haben. Du hast, Heike, die Zeit des Neoliberalismus angesprochen. Und das ist auch was ich anprangern müsste oder anprangern will. Weil ich habe vorhin die Broschüre von Verdi zitiert, die übrigens sehr informativ ist dazu. Da steht vieles drin. Ein Krankenhaus ist keine Fabrik. Und wir haben eben jetzt inzwischen, ist das ein Markt, auf dem sich viele tummeln, die investieren wollen und die natürlich auch eine Rendite erwirtschaften wollen. Das ist gerade im Bereich der Kliniken, ist es ein lukrativer Markt geworden. Und es ist möglich, das noch mehr auszupressen, um Gewinne zu erwirtschaften. Und ich finde, das geht überhaupt nicht. Das ist für mich ein Bereich, der gehört zur öffentlichen Daseinsfürsorge und der ist nicht dazu da, dass damit auch noch Gewinn erwirtschaftet wird, sondern der muss so finanziert werden, dass die Daseinsfürsorge zu guten Bedingungen für die Beschäftigten und für die Nutzerinnen und Nutzer geleistet werden kann. Das müssen wir als Gesellschaft, finde ich, hinkriegen. Das muss uns gelingen. Und da sind wir im Augenblick noch ein wirklich großes Stück weit davon entfernt. Aber da haben sich aus meiner Sicht Private nicht zu tummeln, um da noch Gewinn rauszuziehen.
Ja, ich fürchte, die Welt hat sich zwar klatschend durch die Monate gezogen, aber das Interesse daran, 95% der Mitarbeiterinnen bei Pflege in allen Bereichen zu stärken, ihnen einen besseren Status zu geben und auch, wir würden Christa Zöllner schon bitten, wenn sie möchte, wir würden Christa Zöllner jetzt gerne eine Sprechmöglichkeit geben, wenn sie möchte, sie muss nur kurz Ja sagen, dann wird Sabine Christa Zöllner, meine ich. Dann wird Sabine Demser sie freischalten. Aber sie schreibt uns, dass es Forschungsarbeiten gibt, dass es dass die Pflegewissenschaft forscht und untersucht, wie pflegerisches Tun geht. Und dass wir natürlich viel wissen, aber dass es eben offensichtlich nicht hilft. Und wir kriegen, glaube ich, heute Abend auch nicht mehr den Punkt raus, an dem wir die Sache wieder nach oben jubeln können. Mir fällt immer noch die Diskussion, die wir ja jetzt lange hatten, zum Thema der Hebammen ein, die ja plötzlich so hohe Versicherungen zahlen mussten, dass sie ihre wichtige Arbeit letztlich einstellen mussten, weil sie sonst ruiniert gewesen wären. Jetzt scheint Christa Zöllner Haber-Bosch eingeschaltet zu sein. Und Sabine, gibst du ihr mal ganz kurz den Lautsprecher, dass sie sprechen kann? Dann kann sie uns das vielleicht selber erzählen zum Abschluss. Das wäre doch eigentlich ganz, ganz schön. Und ich könnte dann auch noch was lernen, was mir helfen würde.
Ja, hallo, hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie wunderbar, Dankeschön.
Schön. Also, mein Name ist Christa Zöllner Haber-Bosch. Ich bin Krankenschwester, aber arbeite schon seit 30 Jahren nicht mehr in dem Beruf, verfolge aber die Situation, die Arbeit der Krankenpflege noch so einfach weiter. Und da ist mir das eben aufgefallen, dass wir seit 30 Jahren Pflegewissenschaft haben. Und dadurch, aus meiner Sicht, wird es natürlich aufgewertet, weil es wird, Christel Binstein ist zum Beispiel Professorin für Krankenpflege, da wird einfach dargestellt, was pflegerisches Arbeiten tut und belegt, wie qualitativ Pflege ist. Und da denke ich einfach, dadurch müsste ja eigentlich die Pflege auch einen ganz anderen Status haben und eine andere Anerkennung finden. Nur natürlich, das ist das Problem, man muss natürlich auch darüber reden. Es muss Pflege kommuniziert werden. Es ist jetzt auch ein bisschen komplex, aber vielleicht können Sie auch mal so ein Webinar mit einer Pflegewissenschaftlerin machen. Dann kann man das mal diskutieren. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man auf dieser Ebene auch eine gesellschaftspolitische Diskussion führen kann.
Ja, vielen Dank für die Anregung. Ich glaube, dass das tatsächlich also möglicherweise auch ein Aufgabengebiet ist, dem wir uns stellen sollten. Als Stiftung, das werden wir besprechen und dann sehen wir, ob wir das in dieser Weise fortführen. Liebe Gabi Franzer-Wolf, unsere Zeit ist abgelaufen. Wir haben, jedenfalls ich, unglaublich viel gelernt. Ich bin ernüchtert und frage mich tatsächlich, wie diese Gesellschaft das anders in der Bewertung leben möchte. Und ich fürchte mich davor, vor meinem nächsten Eingriff im Krankenhaus, der tatsächlich demnächst bevorsteht. Und ich fürchte mich davor, in die Pflege zu müssen. Und das würde ich gerne, solange ich noch Kraft habe, irgendwie verändern. Aber wie, weiß ich auch nicht. Also überlassen wir es dir, Gabi, und deinen Frauen und Männern, diesen Weg öffentlicher zu gehen. Und ich überlasse.
Ich hoffe, wir werden mehr Pflegekräfte, die sich für ihre Interessen einsetzen wollen. Und ich glaube, was wir auch brauchen, wir als Patientinnen, als Patienten oder auch als Seniorinnen in Altenpflegeeinrichtungen, wir brauchen viel Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen. Weil wir jetzt wissen sollten, die rennen nicht durch die Gegend und die kommen nicht gleich beim ersten Klingeln, weil sie nicht wollen, sondern weil sie es schlicht nicht können. Die reißen sich wirklich ein Bein aus und verzichten auf Rechte, verzichten auf Pausen. Manche schaffen es nicht mal mehr, zum Klo zu gehen und setzen sich wirklich für ihre Patientinnen und Patienten ein. Und wir sind dazu aufgerufen, auch Verständnis zu haben, wenn das nicht alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Manchmal haben wir auch zu hohe Ansprüche an das, was den Kolleginnen und Kollegen möglich ist. Und was wir eben auch haben sollten, ist eine höhere Wertschätzung für diese Berufe. Denn das hat die Studie des DEW vom März gezeigt. Klatschen auf den Balkonen, das ist das eine, aber die tatsächliche Wertschätzung dieser Berufe, die ist wirklich nicht gut. Die ist richtig mau. Und ich finde, Ärzte und Ärztinnen, vor denen ich wirklich, bei denen ich hohe Anerkennung habe, die leisten auch wirklich ganz viel, die schätzen wir alle hoch ein. Diese Berufe genießen eine sehr hohe Wertschätzung, aber die könnten ihre Berufe auch nicht ausüben, nicht so ausüben, wenn es die Pflegekräfte nicht gäbe. Und auch sie verdienen unsere Achtung und sie verdienen unseren Respekt. Und ich finde, den sollten wir ihnen als Gesellschaft dann auch entgegenbringen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, liebe Gabi. Liebe Menschen, die ihr zuhört, Respekt, Wertschätzung und Danke sagen, auch mal, wenn es ein bisschen zu spät ist, schadet nicht. Vielleicht ein Anfang, was neu hinzukriegen. Strengen wir uns ein bisschen an. Ich weise noch darauf hin, dass wir in einer Woche Petra Olschowski, die Staatssekretärin für Kunst und Kultur in Baden-Württemberg, hier haben, die uns erzählt, wie sie aus dem Lauf rauskam, rausgenommen wurde, den sie hatte, wie sie dann in der Pandemie ganz neue Konzepte und Wege gehen musste und welche Chancen und Möglichkeiten sie auch jetzt darin sieht, neue Wege für die Kultur zu finden, für die Kunst und für die Kultur. Ich freue mich, wenn viele von Ihnen und euch dabei sind. 9. Juli, 18 Uhr, selbe Stelle, selbe Welle. Liebe Gabi, schönen Abend dir, einen schönen Sommer. Ich hoffe, wir sehen uns danach spätestens gesund, munter und mit Mundschutz auf dieser Welt wieder. Vielen Dank und adieu. Winke, winke.
Danke für die Einladung. Ciao.
Gerne. Bis bald.
Bis bald.